Tubuläre Brust ist nicht gleich tubuläre Brust. Und die
Nee.
ganz extreme tubuläre Brust ist ganz selten.
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidlofer, mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Und hallo Katrin.
Ja, hallo Mila. Das ist ja mal selten, dass wir uns so gegenüber sitzen, aber das ist auch richtig schön. Ich genieße es.
Finde ich auch.
Wirklich.
Wir befinden uns gerade immer noch im Bootcamp Stillleben an der Ostsee und nehmen hier gerade auf und sprechen heute über tubuläre Brüste.
Okay.
Und ich, also was mir erstmal dazu einfällt, ist tatsächlich nur, dass viele Frauen, die zu mir in die Stillgruppe kommen, haben wir darüber eigentlich schon geredet, dass ich diese Stillgruppe mache?
Nein, haben wir noch nicht drüber geredet.
Sprechen wir später drüber in der Stillgruppenfolge. Ja, machen wir mal anders.
Ja.
Aber jedenfalls viele Frauen, die zu mir in die Stillgruppe kommen, sprechen davon, dass sie glauben, dass sie eine tubuläre Brust haben, weil es mit dem Stillen am Anfang nicht so gut geklappt hat und ihnen dann im, ja, gerne im Krankenhaus auf einer Wochenbettstation ein Stillhut, Brusthut, was auch immer gegeben wurde, mit dem Kommentar, mit ihren Nippeln wird das nichts. Und daraus haben sie dann gleich geschlossen, sie haben eine tubuläre Brust.
Das ist spannend, weil, weil die Brustwarze hat ja, also sagen wir mal so, eine tubuläre Brust ist eine Minderanlage des Drüsengewebes an einer Brust. Und man kann schätzungsweise davon ausgehen, dass 3-5% aller Frauen auf der Welt, also nicht in Deutschland, sondern überall auf diesem Planeten, eine Minderanlage haben. Und ja, wenn zu wenig Drüsengewebe da ist, dann ist es so, dass es schwierig wird, die Milchbildung aufzubauen. Weil wenn ich nur 3 Zähne habe und nicht 32, kann ich auch nicht so gut kauen. So könnte man es ja fast sehen, ne? Aber die Diagnose tubuläre Brust, die wird schon häufig und sehr unüberlegt in den Mund genommen. Auch bei Frauen, die beispielsweise sich als junge Frau Implantate haben einsetzen lassen oder auch Anpassungsoperationen hatten, ne, wenn die Brüste sehr unterschiedlich sind. Und auch im Chirurgischen wird tubuläre Brust sehr oft verwandt. Und wenn man sich dann aber tatsächlich im Ultraschall mal das Drüsengewebe ansieht, dann ist es ganz weit weg von einer tubulären Brust oder auch von bei vielen Frauen. Ne? Eine klassische tubuläre Brust hat ein ganz, ganz klares Bild. Die Brust, das erkennt man sofort, dass die tubulär ist. Und die Frauen haben auch einen Weitstand von mindestens 8 cm auf dem Brustbein quasi.
Mhm.
Also die Brüste sind nicht so zusammen quasi, so als Herzform. Und es gibt auch ganz viele Abstufungen. Es gibt auch Frauen, die einen tubulären Ansatz haben. Also da ist, gibt es so eine ganz kleine Einschnürung im Drüsengewebe und dann ist es eher im mittleren Bereich, also zum Brustbein hin, die Brust, dass da etwas weniger Brustdrüsengewebe angelegt ist anatomisch. Aber die Frauen können trotzdem ins Stillen kommen. Das dauert nur manchmal ein bisschen länger. Und die Diagnose so raus zu pfeffern, würde ich jetzt mal sagen. Und dann googeln die Frauen natürlich und finden dann die dollsten Berichte im Internet und sind dann natürlich auch sofort verzweifelt oder auch demotiviert oder wie auch immer. Und wie ich schon sagte, ne, die allerwenigsten Frauen haben eine richtige klassische tubuläre Brust. Und wenn ich eine richtige klassische tubuläre Brust habe, dann ist es tatsächlich so, dass ich nicht viel Milch produzieren kann.
Weil mir einfach Brustdrüsengewebe fehlt.
Ja, genau.
Okay, und jetzt, ich glaube, erstmal müssen wir unterscheiden, weil du meintest, man sieht das sofort. Ich glaube, als Laie denkt man dann, man sieht kleine Brüste, winzige Brüste, also wirklich so ein A-Körbchen oder so. Mhm. Das ist es aber eben nicht. Also
überhaupt nicht.
Eine tubuläre Brust kann trotzdem, ich spreche jetzt einfach mal so frei raus, kann trotzdem irgendwie ein D-Körbchen haben, aber ist einfach tubulär im Sinne von, da fehlt Brustdrüsengewebe. Also es kann trotzdem viel Fettgewebe oder ne, was auch immer.
Naja, so viel Fettgewebe haben die Frauen auch nicht. Das sind oftmals schlanke Frauen, die ein unglaublich schwaches Bindegewebe haben. Und man sieht eben halt wirklich an dem Brustkörper, dass die Brust ganz flach auf dem Oberkörper liegt. Und die meist ist es auch so, dass die Areola, die Brustwarze, riesengroß sind. Und nur hinter dem Bereich der Areola befindet sich tastbar etwas Drüsengewebe. Und das ist, ich sage es aber nochmal, das ist so selten. Also eine richtige klassische tubuläre Brust haben wir wirklich ganz, ganz selten. Und alles andere sind Anlagen, die in diese Richtung gehen, wo man eben durch gutes Stillmanagement auch medikamentös noch nachhelfen kann, dass das Brustdrüsengewebe sich noch etwas weiterentwickelt. Kann man ganz viel noch über Management fördern und unterstützen. Und es ist eben halt auch so, dass Frauen, die von der Anlage her etwas weniger Brustdrüsengewebe haben, können ja trotzdem voll stillen. Sie müssen nur 2-3 Mal oder eventuell 4 Mal mehr am Tag stillen als andere Frauen, die eine sehr hohe Speicherkapazität haben. Das ist ja das wiederum, was die Individualität der einzelnen Mutter ja auch ausmacht, ne? Und Frauen mit einer niedrigen Speicherkapazität, mit etwas weniger Drüsengewebe, stillen dann einfach nicht mehr 8 oder 10 Mal, sondern 12 oder 16 Mal.
Ja, und ich glaube, das ist auch was, was Frauen oft verunsichert bei diesen ganzen Normen, die man so mitbekommt, wenn man ein Baby auf die Welt bringt. In welcher Perzentile ist mein Kind? Ja. Wie oft stillen sie am Tag? Etc. pp. Und da ne, muss man ja viel, auch gerade heutzutage mit irgendwelchen Apps oder so einem Blödsinn, man wird ja komplett getrackt und das Kind wird auch getrackt und mittlerweile tracken die Frauen ja auch jede Stillmahlzeit und machen danach was auch immer für Wiege-Quatsch mit ihren Kindern. Also naja, das ist alles irgendwie ja auch nochmal zusätzlicher Stress, den man sich da selber absolut abverlangt. Mhm. Und ganz oft kommt dann genau dieser Punkt, was du sagst, Katrin, man liest oder man hört natürlich auch bei uns 8 bis 12 Mal stillt eine Frau am Tag, im Frühwochenbett. Und dann denken sich diese Frauen, naja, ich stehe aber 16 Mal, mein Kind wird nicht satt, ich habe nicht genug Milch, ich fütter mal zu. Und das ist ja genau der Punkt, wo man nicht reingeraten sollte. Jetzt ist aber natürlich auch so, wenn ich vielleicht sogar schon so eine halbe Diagnose tubuläre Brust irgendwann mal von meinem Frauenarzt oder von meiner Hebamme oder von meiner, wem auch immer, gynäkologischen Freundin, ich weiß nicht, bekommen habe, dann dieses Problem habe, ich stille 16 Mal und habe das Gefühl, mein Kind wird nicht satt oder nimmt schlecht zu. Wie kann ich denn sicher gehen, dass ich an jemanden gerate, der das wirklich vernünftig diagnostizieren kann auf der einen Seite, dass es eine tubuläre Brust ist, und auf der anderen Seite mir vielleicht helfen kann beim Aufbau meiner Milchbildung, weil die Veranlagung vielleicht nicht so gravierend ist, dass ich damit nicht voll stillen kann?
Das ist ja das Problem, was wir in Deutschland haben, dass wir sehr wenig Gynäkologinnen haben, die speziell ausgebildet sind in Bezug auf Laktationsmedizin. Der sicherste Weg ist, und da sage ich jetzt mal eine Zahl, wenn man einen Ultraschall von der Brust macht. Also ich kann das jetzt zum Beispiel auch durch Tasten und Sehen. Ne? Also ich habe 2 gesunde Augen, ich schaue mir die Brust an, natürlich beide Seiten. Ich taste den Drüsenkörper und ich kann das Drüsengewebe ertasten. Wenn ich unsicher bin, kann man noch einen Ultraschall machen. Und ich habe mit Susanne Klinge, der Frauenärztin, mit der ich zusammenarbeite, eine ganze Zeit lang quasi für uns so eine Beobachtungsstudie gemacht. Und wir haben Ultraschall von den Brüsten gemacht, also vom Drüsengewebe. Das heißt, ab ein Zentimeter Tiefe hinter der Areola gemessen. Also wenn man den Ultraschallkopf auf den Warzenhof legt und schaut, wie tief geht das Brustdrüsengewebe, und ab 1,0 Zentimeter bekomme ich eine Frau in die volle Laktation. Nicht unbedingt von Anfang an, es mag auch etwas länger dauern, wir müssen Drüsengewebe nochmal aufbauen, eventuell mit Unterstützung von Domperidon. Aber das ist das Minimum, was wir brauchen an Drüsengewebe, um dass eine Mutter ihr Kind ausschließlich stillen kann. Mhm. Und nochmal zu den Brustgrößen, was du erwähntest. Asiatinnen haben oftmals eine sehr, sehr kleine Brust. Und die stillen wie die Weltmeisterin. Also die Größe des Geschenkes, sage ich jetzt mal, macht ja nicht die Wertigkeit des Inhaltes aus. Ja. Also es bedeutet, eine Frau mit einer sehr großen und sehr, sehr schweren Brust hat oftmals mehr Schwierigkeiten beim Stillen als eine Frau mit einer sehr, sehr, sehr kleinen Brust. Und die Brustgröße, die wird ja differenziert durch Fett- und Bindegewebe. Ja. Und die Frauen mit sehr, sehr kleinen Brüsten sind ja oftmals sehr schlanke Frauen, die am ganzen Körper kaum oder sehr wenig Fettgewebe haben. Und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und wie gesagt, die Größe des Geschenkes ist individuell.
Ich glaube auch, dass Frauen mit sehr kleinen Brüsten das im Vorfeld echt oft hören müssen. Also ich habe eine Bekannte, die wirklich eine kleine Brust hat, und die hat beim ersten Kind einfach ein schlechtes Stillmanagement gehabt.
Ja.
Und hat dann sehr früh abgestillt, weil sie einfach nicht vernünftig in die Milchbildung gekommen ist. Und da haben ihr halt alle gesagt, ja, es liegt daran, dass du so kleine Brüste hast. Das ist eine ganz zierliche Person.
Ja.
Und beim zweiten Kind hat sie voll gestillt, weil sie sich einfach informiert hat und darauf gekommen ist, dass es definitiv nicht an ihren Brüsten liegt, weil sie ja auch genug Brustdrüsengewebe hat. Weil, wie gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Und hast du da, also jetzt mal kurz einen Ausflug zurück nach Asien, hast du da, gibt es da Zahlen? Ich weiß, du hast die jetzt bestimmt nicht ad hoc vorliegen, aber stillen die asiatischen Länder in Anführungsstrichen besser als wir hier in Europa? Weil sie vielleicht auch diese vermehrte, und da kommen wir auch zum Thema für eine andere Folge wieder, oh Gott, alle Folgen hängen irgendwie miteinander zusammen, weil sie ja vermehrt einfach keine Kuhmilchprodukte vertragen und dementsprechend nicht auf Prämilch zurückgreifen können wollen.
Also diese Kuhmilch bzw. Laktoseintoleranz, die entwickelt sich ja in der Regel eh nach dem dritten oder vierten Lebensjahr.
Mhm.
Sonst würden wir ja alle auch keine Muttermilch vertragen.
Mhm.
Muttermilch hat auch Laktose, ne? Also sprich Milchzucker. Und der ist auch wichtig für die Entwicklung, fürs Wachstum des Kindes, für eine gesunde Entwicklung. Und wir hätten die Evolution ja gar nicht überlebt, wenn Kinder ganz früh eine Laktoseintoleranz entwickelt hätten. Das kommt erst später. Aber traditionell liegen natürlich manche Länder deutlich vor Deutschland, ne, mit der Stillquote. Und dazu zählt natürlich auch der asiatische Raum. Und wir haben ja, das hatte ich ja eingehend schon mal ganz, ganz, ganz am Anfang, als wir mit dem Podcast anfingen, eine Evaluation durchgeführt haben, weltweit, um Zahlen mal festzustellen, wie werden Frauen unterstützt, Familien unterstützt, präpartal, postpartal, auch dann bei Schwierigkeiten, ja auch bei Gedeihstörungen des Kindes und so weiter, wie sind die Kinderärzte aufgestellt. Und Deutschland ist da wirklich weit abgeschlagen mit diesen Zahlen im weltweiten Vergleich. Das muss man wirklich so mal sehen. Und wir haben jetzt nochmal nach 5 Jahren diese Zahlen ermittelt. Und wir sind nicht besser geworden in den 5 Jahren, sondern tatsächlich nochmal für den europäischen Vergleich einen Platz weiter abgesunken.
Hm.
Und der einzige Punkt, wo wir wirklich gut punkten, ist der Mutterschutz.
Und der ist ja auch verschlechtert worden jetzt im letzten Jahr, ne? Dass wir nicht mehr 2 Jahre lang im Beruf Unterstützung bekommen, wenn wir stillen, sondern nur noch bis zum ersten Geburtstag des Kindes.
Das war vorher noch nie so wirklich gesetzlich geregelt, sondern ja. Wir waren erstmal froh, dass überhaupt eine gesetzliche Regelung Mutterschutz beziehungsweise ausgeweitet auf die Stillzeit entwickelt wurde. Und da ist es leider nur bis zum ersten Lebensjahr. Mhm. Ja.
Ach Mensch, ja gut. Aber nicht unser Thema heute. Unser Thema sind tubuläre Brüste. Wenn ich jetzt selber bei mir taste, kann ich das überhaupt ertasten, wie viel Brustdrüsengewebe ich habe als Laien, also als einfach nur ein Mensch mit zwei Brüsten? Und andere Frage noch, wenn Männer, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass du auch schon mal einen Mann in die Milchbildung gebracht hast, natürlich nicht in die hundertprozentige, aber wie viel Brustdrüsengewebe haben Männer so in der Regel, wenn bei uns schon ein Zentimeter in die Tiefe reicht?
Ja. Also Männer haben, in Zentimetern kann ich das jetzt nicht sagen, aber Männer, sagen wir mal so, Jungs und Mädchen, alle Kinder, die geboren werden, haben Brustdrüsengewebe. Das Brustdrüsengewebe legt sich schon in der Schwangerschaft an, sozusagen. Das heißt, jedes Kind, was geboren wird, egal welches Geschlecht es hat, hat Drüsengewebe. Und dieses Drüsengewebe, das sehen eben Hebammen oder Kinderkrankenschwestern auch sehr oft im frühen Wochenbett, wenn man Familien betreut, diese Brustdrüse schwillt tatsächlich auch an nach der Geburt und kann so richtig zu einem kleinen Miniatur-Milchstau führen. Die Kinder haben dann tatsächlich richtig einen kleinen Busen und da kann sich eben halt auch Milch absondern, also ein Sekret absondern. Das hat damit zu tun, dass die Schwangerschaftshormone der Mutter noch mitwirken und das kindliche System sich eben halt erstmal umstellen muss etc. Und das ist ein ganz bekanntes Phänomen. Das heißt, alle Kinder, die zur Welt kommen, haben Drüsengewebe, unabhängig ob männlich, weiblich, divers. Und in der Pubertät entwickelt sich ja das Drüsengewebe erst. Und zwar bei Jungs ist ja mehr das männliche Hormon unterwegs, das Testosteron. Also da entwickeln sich eben halt Penis, Hoden und so weiter mehr intensiv und weniger die Brustdrüse. Bei den Mädchen ist es das Östrogen und das Östrogen macht eben halt mehr Brustdrüsengewebe. Und man sieht ja auch bei Jungs beispielsweise, die so ein bisschen mehr weibliche Anteile haben, ne? Die haben auch ein bisschen mehr Brust als andere Jungs etc. Also das ist der Unterschied. Mhm. Und von daher kann ich da gar nichts zu sagen. Und der Mann oder der Junge, der entwickelt eben in der Pubertät nicht so viel Brustdrüse. Und wenn eben ja, Transmänner zum Beispiel auch stillen wollen, dann muss man gucken, wann sind sie in diese quasi Umstellung gegangen, ne? Mhm. Vor Pubertät oder danach oder wie auch immer.
Ja, und eine wichtige Frage, die man auch stellen muss jetzt bei der Anamnese, ist ja auch, sind deine Brüste, also ne, wenn du jetzt als Mutter den Verdacht hast, du hast eine tubuläre Brust und deswegen hast du verminderte Milchbildung oder stillt dein Kind viel öfter oder was auch immer, das kommt jetzt alles zusammen, du hörst gerade diese Folge und denkst dir, ah ja, das passt alles auf mich, dann wäre ja auch die Frage, ist deine Brust in der Schwangerschaft gewachsen?
Ja, aber da kommen ja noch andere Probleme mit rein. Also ja, ist die Brust in der Schwangerschaft gewachsen, hat die sich verändert, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber eben halt auch bei Frauen mit einem PCO, polyzystisches Ovariasyndrom, kann es sein, dass die Brust sich in der Schwangerschaft gar nicht verändert. Frauen mit einem Diabetes, insbesondere insulinpflichtigem Diabetes, kann es sein, dass die Brust sich nicht verändert in der Schwangerschaft, sich das Drüsengewebe nicht differenziert. Frauen mit Hashimoto, genau das Gleiche. Also es gibt viele Stoffwechselerkrankungen, die alle mit dem Stillen zu tun haben. Da kann man ja auch überlegen, was hat denn jetzt die Schilddrüse mit der Brust zu tun und mit dem Stillen? Mhm. Aber diese Hormone haben ja multifaktorelle Aufgaben. Also jedes Hormon, sei es Thyroxin oder Insulin oder was auch immer, ne, hat mehrere Funktionen. Und wenn da es so ein bisschen stolperig, holperig ist, kann es sein, dass sich die Brustdrüse und das Drüsengewebe nicht differenzieren kann. Und wenn es nicht gut differenziert ist, kann es auch nicht gut Milch produzieren. Das bedeutet aber nicht, das möchte ich jetzt hier auch noch mal ganz klar sagen, dass Frauen mit dem Hashimoto oder PCO oder nicht stillen können. Sie brauchen nur aufgrund ihrer Grunderkrankung eine deutlich bessere Aufklärung und Unterstützung. Und das fehlt meistens. Also schon mal im Vorfeld in der Schwangerschaft, die Aufklärung fehlt ganz oft, weil ganz viele Fachfrauen, Männer wissen gar nicht, dass der Diabetes was mit dem Stillen zu tun hat und dass es schwierig werden kann. Bei den anderen Stoffwechselerkrankungen genauso. Und die Frauen werden nicht gut vorbereitet. Und wenn dann noch eine Spinalanästhesie dazu kommt, ein Kaiserschnitt dazu kommt, ne? Und dann noch
die Trennung vom Kind dazu
das kommt. Vielleicht auch noch, dann ist der Drops erstmal gelutscht am Anfang, ne? Und das ist ganz schwierig für die Frauen, da wieder rauszufinden und eine gute Unterstützung zu finden. Und deshalb kann ich nur appellieren an alle werdenden Mütter und Menschen, die mit werdenden Müttern zu tun haben, wenn so ein Problem besteht, informiert euch vorher, bevor das Kind geboren ist.
Dann gibt es noch, du hast es eingangs schon mal erklärt oder erwähnt, das Phänomen, ich weiß gar nicht, inwiefern das mit tubulären Brüsten zusammenhängt, aber wenn ich eine Reduktionsplastik hatte, also zum Beispiel, ich hatte eine sehr große Brust als Jugendliche und habe mir die verkleinern lassen, weil es mich gestört hat. Oder was kann es noch sein?
Angleichung hatte ich vorhin gesagt. Es gibt ja auch Frauen, die sehr unterschiedlich Brüste haben, dass die rechte Brust deutlich größer ist als die linke oder umgekehrt. Oder vielleicht eine Seite einen tubulären Ansatz hat. Und das stört eben halt manche Mädchen und dann kann man eine Angleichs-OP machen. Ja. Ne?
Und dann muss man aber drauf gucken, hatte diese Person, also jetzt als Stillberaterin muss man da gucken, aber ja natürlich auch als Mutter, wenn ich so eine OP hatte, wurde mir Brustdrüsengewebe entfernt bei dieser
das
OP.
Das Drüsengewebe entfernt man meistens nicht. Also ein gut aufgestellter Chirurg, der entfernt nur Haut und Fettgewebe, Bindegewebe, aber möglichst, also wir können ja auch nochmal eine Episode über Reduktionsplastik machen, ne? Welche Techniken verwandt werden, Stieltechnik beispielsweise, und man versucht den Drüsenkörper komplett intakt zu lassen und auch die Milchkanälchen und so weiter.
Versucht man hier in Deutschland, aber Katrin, viele Frauen haben ja nicht das...
Das ist weltweit schon, ja, okay, das gut. Ist wirklich so.
Okay, na, dann ist ja gut. Weil es gibt ja auch so eine bekannte Influencerin, ich nenne jetzt nicht den Namen, die ganz viel gegen das Stillen arbeitet. Und die, also finde ich, finde, sie arbeitet gegen das Stillen. Das kann man ja so und so sehen. Aber ist ja auch wurscht. Jedenfalls, die spricht immer davon, sie selber hätte ja nicht stillen können, weil sie eine tubuläre Brust gehabt hätte. Und die hatte aber auch eine Reduktionsplastik. Ich glaube, die vermischt ganz viele Sachen da miteinander und zusammen. Und
ja, aber da sage ich nochmal, ne? Tubuläre Brust ist nicht gleich tubuläre Brust. Und die ganz extreme tubuläre Brust ist ganz selten.
Und eine einseitige tubuläre Brust bedeutet ja auch nicht, dass du dann bedeutet es zum Beispiel auch, du könntest nur mit einer Brust stillen, wenn die eine Seite wirklich gar nicht geht. Aber meistens kannst du ja mit der einen Brust dann natürlich
die kompensiert. Die kompensiert und die eine Brust produziert eben halt deutlich weniger und die andere deutlich mehr. Das ist ja auch, wenn Frauen Brustkrebs hatten und eine Seite bestrahlt wurde, wenn das Gewebe nicht mehr intakt ist, stillen die auch mit einer Seite. Ne? Also wir können ja auch Zwillinge voll ausschließlich stillen. Genau. Das heißt, pro Kind habe ich dann eine Brust.
Ja.
Also das geht ja alles, darüber reden wir ja auch nochmal, da machen wir nochmal eine Folge zu. Aber es wird eben halt sehr schnell mit diesen Diagnosen geschossen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist ja das Gleiche, wenn die Frauen gut gestillt haben im Kreißsaal und auf die Wochenbettstation kommen und Schwester XY sagt, oh, flache Brustwarzen, hier, dann nehmen wir mal einen Stillhut. Oder, oh, große Brustwarzen, nehmen wir einen Stillhut. Dicke Brustwarzen, fette Brustwarzen, queere Brustwarzen, ne? Also da gibt es ja alles. Und da wird eben sehr schnell und sehr unüberlegt mit einer Diagnose rausgedrückt und die Frauen sind dann natürlich auch sehr betroffen. Ich würde nur wirklich nochmal appellieren, also wenn es einer Frau gesagt wurde, sie hätte eine turboleere Brust, würde ich mir immer eine Zweitmeinung einholen. Ja. Weil ich sagte ja schon mal, ich habe so oft gehört, ja, sie haben eine turboleere Brust oder sie haben dies oder sie haben das, sie können nicht stillen. Und dann waren dann trotzdem die Frauen nochmal nach 6 oder 7 oder 8 Wochen bei uns in der Praxis und wir haben sie dann in der Milchbildung aufgebaut. Die haben dann im Anschluss sehr lange, sehr gut gestillt. Und das muss man wirklich klären. Und ich würde mir da jemanden suchen, der da richtig gut Erfahrung hat. Und eben, wie gesagt, zur Not mit dem Ultraschall. Ne? Ja. Man sieht im Ultraschall, wenn man einen guten Ultraschaller hat, also jemand, der wirklich Erfahrung hat mit Brüsten und nicht in der Krebstherapie, sondern wirklich mit stillenden Brüsten, man sieht, wie das Drüsengewebe aufgebaut ist, wie das Drüsengewebe arbeitet, dass es gut stimuliert ist, dass es nicht gut stimuliert ist. Das kann man alles im Ultraschall erkennen.
Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, weil da auch einfach Frauen, weil sie, also Mütter jetzt in dem Fall, weil sie natürlich nicht vom Fach sind, ganz oft auch irgendwelche Diagnosen zusammenschmeißen. Dann sagt jemand auf der Wochenbettstation, du hast eine Schlupfwarze, gibt dir einen Brusthut. Mhm. Und dann sagt der Nächste, ja, nee, das sind turboleere Brüste. Und du googelst dir dann da irgendeinen Quatsch zusammen und denkst dir, oh, ich habe flache Brustwarzen und habe kein Brustdrüsengewebe, ich kann überhaupt niemals stillen. Also, dass man sowas, dass einen sowas, natürlich, man sich da nicht sofort verunsichern lässt, weil viele Frauen, gerade die Kinderkrankenschwestern auf Wochenbettstationen, die sich irgendwie gar nicht, meistens wirklich wenig mit Stillen auskennen, schmeißen mit diesen Brusthüten. Ja. Könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Folge zu reinhören. Mit diesen Brusthüten um sich. Und dann sieht man die Frauen später und die leiden eigentlich drunter. Und dann wäre es auch gerade an den Hebammen, also bitte Appell an euch Hebammen, die diese Folge gerade hören, wäre es auch an euch, die Frauen zu ermutigen, diesen Brusthut wegzunehmen. Weil wie oft kommen Frauen zu mir in diese Stillgruppe und sagen, ja, mein Kind ist jetzt 6 Wochen alt und ich würde ja gerne ohne Brusthut, aber, hatte ich neulich wieder, meine Hebamme hat gesagt, Kinder in dem Alter können noch nicht ohne Brusthut trinken. Was hätte die Menschheit ohne den Plastiknuckel gemacht vor 100 Jahren?
Ja.
Und den darf man erst mit, was weiß ich, was sie dann meinte, mit einem halben Jahr abgewöhnen. Also so ein Blödsinn mal wieder. Mhm. Bei solchen Sachen rufe ich dann gerne Katrin an und rede mit ihr und sage, woher kommt das? Dass dann Hebammen nicht die Frauen unterstützen und sagen, komm, wir lassen den Brusthut weg, mit im wahrsten Sinne des Wortes, trainieren mal mit deinem Kind, ohne dieses Plastikding zu trinken, sondern sagen, machen es sich einfach und sagen, nee, dein Kind ist noch zu jung, probier's mal in einem halben Jahr.
Ja, das hat man ja auch oft von Kinderkrankenschwestern aus dem Neonatolik, aus dem Neobereich, dass da auch gesagt wird, ein Kind kann erst effektiv trinken, wenn es 3 Kilo wiegt und ein Kind kann erst dies, wenn das ist und jenes, wenn das ist. Das hat alles überhaupt nichts mit dem Stillen zu tun. Es ist immer eine Frage von Unterstützung. Und nochmal zur tubulären Brust zurück. Man erkennt schon alleine am Bild, ob es ein tubulärer Ansatz ist oder eine tubuläre Brust ist. Also man muss da nicht mal tasten. Das heißt, man könnte mir jetzt beispielsweise 100 Bilder vorlegen, kann hier sofort mit einer Bilddiagnose. Ja, aber ne, wenn man Erfahrung hat, dann sieht man das.
Ja. Gut, damit schließen wir diese Folge. Katrin, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr weitere Fragen habt oder einfach mehr über den Podcast erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Und ihr könnt uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben und wir nehmen euer Thema dann mit rein.
Ja, tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben_podcast.